Guten Morgen miteinander. Ich sehe fast keine Ukrainer, Geschwister. Moll? Ah, doch. Herzlich willkommen. Sonst hätte ich mich erdreistet, die Predigt Mundart zu halten. Ein Kirchenturm ragt aus dem See, aus dem Stausee. Es ist eine Ruine.
Ein Kirchenturm.
Ah, ein Kirchturm. Danke, René. Ja, nochmal. Ein Kirchturm ragt aus dem Stausee. Eine Kirchturmruine. Sie wurde stehen gelassen, warum auch immer. Vielleicht als Andenken an ein ganzes Dorf, das weichen musste zugunsten des Stausees. Vielleicht aus Respekt vor Menschen, vor der Religion, vor dem Glauben, vor Gott. Wer weiß es. Ein bekanntes Bild vom Rechenpass im nördlichen Finchgau. Nur, als wir im Juli dieses Jahres da oben waren, sah der See so aus. Das heißt, es war gar kein See. Leer, komplett abgelassen. Ein leerer Stausee ist aber weder Speicher noch für die Bewässerung der Obstplantagen im Finchgau nötig. Was war geschehen? Die Folge: eine undichte Stelle wurde eruiert. So sagt man, ich weiß es ja nicht. Aber man musste den See ablassen und man muss das Leck finden. Suchen wir einmal ein Leck auf einem 1,5 Kilometer langen Damm. Und der See ist an dieser Stelle bis 30 Meter tief. Eine undichte Stelle. Das heißt, ein Neuanfang muss sein. Man braucht ja den See am gleichen und am alten Ort. Ein Neuanfang passiert auch in einer Geschichte, die wir jetzt dann lesen wollen. Eine Geschichte, in der auch nicht mehr alles ganz dicht war. Nur auf einer noch viel wichtigeren Ebene. Auch hier spielt das Bild vom Material eine große Rolle. Ein Material, das eigentlich dicht sein sollte wie der Staudamm, es aber nicht ist. Nur, in der folgenden Geschichte sind Stichworte wie Vertrauen, Glaube, Zuversicht, Hingabe durchlässig geworden. Sie haben Risse bekommen. Und wenn der Glaube durchlässig wird an Stellen, wo er eigentlich gebraucht werden sollte, was dann? Das hat der Prophet Jeremia erlitten, erlebt und erfahren. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah: Mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Wohlgemerkt, Gott redet hier mit Jeremia über den Zustand seines eigenen erwählten Volkes Israel, eine Nation in ganz bedenklichem Zustand. Geht das uns etwas an, heute und hier? Was hat das mit uns zu tun? Und ich denke, sehr viel hat es mit uns zu tun. Auch unser Glaubensleben ist hier angesprochen. Eine oft gebrauchte Redensart gewinnt hier an Bedeutung. Wortwörtlich, sichtbar, spürbar, offensichtlich. Wenn man diese Redensart auf Menschen anwendet, dann bestehen doch gewisse Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit. Dann wird das auch schnell einmal mit einer gewissen Handbewegung unterstrichen. Der ist doch nicht ganz dicht. Genau so muss es Jeremia vorgekommen sein, als er beim Töpfer zusehen musste, wie das Gefäß unbrauchbar und für den vorgesehenen Dienst nicht geeignet war. Das Gefäß war nicht ganz dicht. Dass Jeremia aber auch genau in dieser Situation in die Töpferwerkstatt hineinlaufen musste. Ausgerechnet. Warum nicht später? Warum gerade da, als der Töpfer bei aller Mühe, bei aller Anstrengung und bei aller Berufserfahrung den Ton auf der Scheibe wieder zusammenkneten musste, weil das Gefäß nicht entsprach, weil es nicht ganz dicht war? Warum musste Jeremia gerade zu diesem Zeitpunkt in die Werkstatt hineinlaufen? Was hat das zu sagen? Gott lässt Jeremia nicht lange im Unklaren. Er hat den Zeitpunkt ganz genau getimt und getroffen. Ihr seid nicht ganz dicht, Israel, scheint Gott zu sagen. Und das mit Absicht, denn der zusammengedrückte Haufen Ton da auf der Scheibe ist in Gottes Augen der Zustand seines eigenen Volkes. Es ist aber auch eine Antwort auf das Gebet Jeremias, das wir ein Kapitel vorher lesen. Jeremias Gebet in großer Anfechtung. Heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet, denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sagen zu mir, wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch kommen. Aber ich habe mich dem Hirtendienst nicht entzogen und habe diese unheilvollen Tage nicht herbeigewünscht. Du kennst es ja, Gott. Was aus meinen Lippen hervorging, war vor deinem Angesicht. Werde mir nicht zum Schrecken, du bist doch meine Zuflucht am Tag des Unglücks. Lass meine Verfolger zu Schanden werden, aber mich lass nicht zu Schanden werden. Lass sie schreckerfüllt sein, aber mich lass nicht schreckerfüllt sein. Bringe über sie den Tag des Unglücks und mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. So das Gebet eines verzweifelten Jeremia. Geht das mich an, denkt er? Nein. Ich kann ja nichts dafür, ich bin dein Bote. Jeremias Gebet ist sein einziger Hilfeschrei zu Gott. Denn anstatt, dass sich das Volk Gott wieder zuwendet, sich zu ihm umkehrt, verfolgen sie seinen Propheten. Es ist ja oft so, man schlägt lieber auf andere ein, als dass man an die eigene Brust schlägt. Man sucht immer einen Sündenbock. Ich nicht, er auch. Man sucht immer, das eigene Leben zu retten. Und ins eigene Herz schaut man zu wenig und zu spät. Das kennen ja schon die Kinder. Ich war es nicht, er war es doch. Und das zieht sich durch alle Generationen durch. Ein Autounfall. Ja, ich war im Recht. Er hat mich gerammt. Naja. Ich war es nicht, der andere hat angefangen. Eigene Schuld ist uns nicht immer zuvorderst. Ist es nicht manchmal bei uns so, dass uns Gott genau dann in seine Töpferwerkstatt ruft, wenn er uns Sachen zeigen will, die nicht nach seinem Willen geraten sind, die nicht zum Gebrauch in seiner Hand geeignet sind, wenn da Gedankengefäße sind, die wir uns ausgedacht haben und die wir ausführen wollen, die aber letztlich nicht ganz dicht sind, nicht geeignet. Wenn Beziehungen einen Riss bekommen haben, wenn ein Schweigeversprechen nicht ganz dicht ist, kennen wir doch auch. Ich sagte das im Vertrauen, gell, sag's doch nicht weiter. Und schon ist es um die nächste Ecke rum und andere hören es auch. Dann muss uns Gott in seine Werkstatt holen und uns zeigen, dass es ja gar nicht die anderen, sondern dass wir an gewissen Stellen im Herzen und in den Gedanken nicht ganz dicht sind. Es geht das Zeichen der andere auf den anderen zeigen und Handkehr um, zeigen drei Finger auf mich selber zurück. Wie dem auch sei, Gott arbeitet daran, dass unser Leben dicht wird, ist und bleibt, dass es brauchbar wird in seinen Händen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und uns immer wieder sagen, wir sind nur Gefäße in Gottes Hand. Gott will uns brauchen, Gott will mit uns arbeiten. Es ist das Material, das manchmal für das vorgesehene Gefäß nicht taugt. Das Material hat Fehler und manchmal, ehrlicherweise, bin ich das Material, du auch. Das gilt es zu überprüfen, vielleicht sogar in einem Zerbruch, damit Neues entstehen kann. Noch einmal, Gott arbeitet nie und nicht auf Zerbruch hin. Niemals. Gott will ein gutes Gefäß haben. Er hat keine Freude daran, wenn er den Ton wieder zusammendrücken muss. Aber Gott hat einen Plan für Neues mit dir und mit mir und den verfolgt er. Denn bemerkenswerterweise knetet der Töpfer sein Material wohl zusammen, aber er schmeißt es nicht weg. Er braucht es noch einmal. Da ist doch noch was drin. Da kann man noch was draus machen. So ist er eben, unser Gott. Er schmeißt nicht weg, was nicht geraten ist. Menschen, die nicht ganz dicht sind, die nicht seinem Anliegen entsprechen, die sich ihr Leben selber gestalten wollen, obwohl sie sich Gottes Kinder nennen, die wirft er nicht einfach weg. Die lässt er nicht einfach fallen. Denn er hat Hoffnung. Er hat Geduld, er ist erfüllt von Liebe und er hat ein Ziel für uns, für mich und dich. Und Zeit hat er auch noch. Gott braucht das gleiche Material wieder, in Anführungszeichen, uns. Wie der Töpfer eben, der aus dem gleichen missratenen Tonstück wieder ein Gefäß machen will, das dann vollkommen dicht ist. Denn so viele Gefäße es auch gibt, viele davon sind Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch diese kleinen Risse, sogenannte Haarrisse, die man von bloßem Auge nicht erkennen kann. So geschehen kürzlich im neuen Gotthardtunnel. Ein einzelnes Rad von vielen hundert Rädern hatte einen Haarriss, den hat niemand bemerkt. Und die Folgen sind bekannt. Gehen solche Risse nicht auch durch Gefäße wie durch unsere Familien, durch unsere Freundschaften, sogar durch unsere Ehen. Was aber als Haarriss beginnt, kann veritable oder gar irreversible Schäden anrichten, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden. In der Technik hat man heute Röntgengeräte, um solche Haarrisse zu erkennen. Und auch unseren Körper kann man so durchleuchten, mit CT, mit MRI und was weiß ich immer. Da werden Beziehungshaarrisse nicht erkannt in den elektronischen Geräten. Hast du vielleicht auch schon in deiner Familie und in deiner Ehe so etwas wie einen Haarriss festgestellt? Ganz fein, unscheinbar, aber überschaubar und von dir nicht als relevant oder gefährlich eingestuft? Gibt es das? Zu beklagen sind doch die vielen Beziehungen, deren Haarrisse lange ignoriert wurden und die sich dann als unumkehrbar erweisen. Wie viele der fast 50% Scheidungen in unserem Land wären zu retten, wenn man diese Haarrisse rechtzeitig erkennen würde und auch dazu stehen würde? Es ist nicht mein Partner, der diesen Haarriss verursacht hat. Es liegt auch oder vor allem an mir. Haarrisse sind nicht mit einem Pflasterli reparierbar, sondern im tiefen Untergrund der rissigen Gedanken. Da geht der Töpfer in dieser Geschichte doch radikal vor. Der denkt doch nicht einmal daran, ein Pflasterli, einen Riss, eine undichte Stelle wieder zusammenzudrücken. Nein, er fängt von vorne an. So ist er halt, dieser Töpfer. So ist er halt, unser Gott. Er will von Neuem anfangen. Gott handelt genauso, wie es Jeremia da sehen muss. Es ist, wie wenn Gott seinen Propheten in seine Gottes eigene Werkstatt ruft. Auch hier ist es so, Gott macht nicht auf Pflasterli Politik. Irgendwann verliert jedes Pflasterli seinen Leim und dann fällt es ab. Und was kommt hervor? Immer noch dasselbe Problem. Und so läuft Jeremia in genau so eine Situation hinein, als der Töpfer seine ganze bisherige Arbeit wieder zerdrückt zu einem unförmigen Klumpenton. Aber er geht nicht resigniert auf. Der Ton, das ist sein Element, ein anderes hat er ja gar nicht. Er fängt von vorne an, denn er ist ein Meister seines Faches. Er zögert keinen Augenblick, weil er weiß, daraus ist was zu machen. Er hat ein bestimmtes Gefäß vor seinem inneren Auge. Das will ich haben, das muss ich haben. Kommt einem doch da unser Gotti in den Sinn, wenn der auf seiner Drechselanlage auch so ein Gefäß macht. Und ich habe gesehen, nicht alle seine Gefäße sind dicht. Er macht trotzdem weiter. Der Töpfer weiß, wie es mit Inhalt gefüllt werden kann und Gott weiß das auch, sodass es eben diesen Inhalt auch weitergeben kann. Dafür ist es ja gedacht und gemacht. Sogar diesen Inhalt hat er vor Augen. Nicht für eine Ausstellung, nicht fürs Museum, sondern für den Alltag, um weiterzugeben, was er da hineingeben will. Womit dieses Gefäß, das er noch als Tonklumpen auf der Scheibe hat, zu einem Bild wird, das für uns von großer Bedeutung ist. Gott hat jeden Menschen geschaffen nach dem Bilde, wie sagt es 1. Mose 1, das uns gleich sei. Gott hat keine rissigen Gefäße vor Augen. Ein Bild, das uns gleich sei nach seinen Vorstellungen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf, das sozusagen über die Töpferscheibe Gottes gegangen ist. Aber viel zu viele dieser menschlichen Gefäße sind nicht brauchbar für Gottes Aufgabe, die er ihnen zugedacht hat. Menschen, die sich von Gott verabschiedet haben, die sich von ihm abwenden oder schon gar nicht nach ihm fragen, das sind Gefäße, die Risse aufweisen, die nicht dicht sind, die nicht Gottes Inhalte behalten und weitertragen können. Und da gibt es zwei Nachrichten, eine gute und eine weniger gute. Die schlechte Nachricht heißt, unbrauchbar für Gottes Aufgaben. Gefäß und Inhalt passen nicht zueinander. Man kann in ein rissiges Gefäß wohl Nüsse hineinschütten, aber niemals etwas Flüssiges. Solche Gefäße, Menschen ohne Glauben, sind für Gott unbrauchbar. Sie entsprechen nicht ihrer Berufung, für die sie gemacht und gedacht sind. Die gute Nachricht heißt, diese unbrauchbaren Gefäße sind immer noch auf der Töpferscheibe bei Gott. Alle haben sie immer eine Chance, zu einem guten, brauchbaren Gefäß in Gottes Hand geformt zu werden. Nicht aufgeben, wenn Gott irgendwann einmal zusammendrückt und neu anfängt. Nur ja nicht aufgeben. Genau das meint Gott, wenn er zu Jeremia sagt: Kann ich nicht mit euch auch so verfahren wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Der Mann da an seiner Scheibe hat wohl ein missratenes Gefäß, das entspricht nicht ihm, das kann er nicht brauchen, aber er wirft es nicht weg. Gott wirft keinen Menschen weg. Das muss der Mensch schon selber tun. Gottes Vision ist aber eine andere. Er wechselt den Ton nicht gegen einen neuen Ton aus, sondern er bleibt dabei: Ich will ein neues Gefäß machen. Dieses Bild will er uns vermitteln. Kein Mensch, der nicht im Glauben an den lebendigen Gott lebt, ist deswegen auch verloren. Es gibt die Chance, noch einmal anzufangen. Gott wirft keinen Menschen ab seiner Töpferscheibe in den Abfallkübel. Das erinnert uns doch an Paulus, der den Vers geprägt hat: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, zusammengeknetet, aber etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist die Chance. Wie wahr? Noch ein drittes. Eines wird deutlich für Jeremia. Also am Meister liegt es ja nicht, dass nichts geworden ist aus diesem Ton. Aber deswegen gibt er nicht auf, er hält an seinem Gefäß vor Augen fest. Das hatte er von Anfang an wollen. Kein Gefäß, wie ungeraten es auch sein mag, ist verloren. Kein Mensch, wie weit er sich auch von seiner Gottesbestimmung entfernt hat, ist verloren. Zu erwähnen sind doch da solche Gestalten wie ein Noah, wie ein Jona, wie ein Petrus, wie ein Paulus. Alles Gefäße, die zuerst Risse aufgewiesen haben. Und was ist aus ihnen geworden? Was hat Gott aus ihnen gemacht? Keinen von ihnen und noch viele mehr bis in die heutige Zeit hat Gott fallen lassen. Mit jedem hat er eine neue und eine bessere und eine gesegnete Geschichte geschrieben. Jeder von ihnen ist ein Meisterwerk Gottes, von seiner Töpferscheibe herab, weil sie sich formen ließen, weil sie sich Gott hingehalten haben. Und das ist doch die Hoffnung für uns, für jeden. Wenn du in deinem Leben Risse entdeckst, die sonst keiner merkt, aber du merkst es in deinem Glauben, da ist doch etwas, was nicht ganz dicht ist, dann lass dich nicht ermutigen, halte dich Gott hin und schiebe nicht andere vor. Es geht doch uns genauso. Auch wenn dein Gefäß des Glaubens im Moment vielleicht Risse aufweist und wie unbrauchbar scheint, ach Gott kann mich ja doch nicht brauchen. Oder wenn es sogar zu einem Klumpen zusammengestaucht ist, es gibt Hoffnung, es gibt Mut zuzusehen, wie dieser Meister da aus eben diesem Material etwas Neues schafft, das nicht mehr auf das alte, kaputte Gefäß hindeutet. Nichts mehr. Neues ist geworden. Das Gefäß, das wohl immer noch der alte Ton ist, das aber in keiner Weise mehr an das alte erinnert. Völlig neu, außer der Form, denn die war vorher schon geplant gewesen. Gott hat vor, ein Meisterwerk aus unserem Leben zu machen, aus deinem Leben. Mit weniger als diesem Anspruch gibt sich Gott nicht zufrieden. Gott will das Beste aus meinem Leben machen. Wie tröstlich ist das? Wie manchmal habe ich das erlebt, erfahren. Gott will das Beste aus meinem Leben machen. Mein Leben war manchmal auch voller Risse, auch nicht ganz dicht. Aber was hat Gott geschaffen? Was hat Gott mir Gnade erwiesen und diese Risse entfernt und etwas Neues gemacht? Gott will das Beste. Jeremia hat zugeschaut, wie der Meistertöpfer den gleichen Ton nochmals auf der Scheibe in seinen Händen formte. Er hat nicht aufgegeben, denn er wusste, in diesem Ton ist das Potenzial für ein neues, exklusives Gefäß. In dir ist das Potenzial für ein neues, exklusives Gefäß. Denn das gibt es nur einmal. Dich gibt es nur einmal. Er hat das fertige Gefäß schon gesehen, als er noch daran arbeitete. Und das ist doch ein wunderbares Bild für uns, für unser Leben, für unseren Glauben. Noch während wir durch unsere Lebenstage gehen, ist der Meister an der Arbeit. Und so wie er den Ton nur behandeln kann, wenn sich die Scheibe dreht, so geht es auch mit uns. Nur wer sich im Glauben auch bewegt und bewegen lässt, nur wer mit Jesus unterwegs ist, an dem arbeitet der Meister. Denn auch hier gilt die alte Weisheit, nur wenn sich der Wagen bewegt, lässt er sich auch lenken. Und er machte wieder ein anderes Gefäß, schreibt Jeremia, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Die Bewegung der Töpferscheibe lässt ein Gefäß werden. Und die Scheibe ist vom Meister angetrieben. Er bestimmt das Tempo, er weiß, mit welcher Kraft er drehen muss. Damit wird, was er will. Es wird ein gutes Gefäß, wenn du Gott in deinem Leben arbeiten lässt. Es wird ein Gefäß, das seine Bestimmung erfüllen wird. So ist eine bekannte Liedstrophe zu verstehen, die da heißt: Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Lass doch Gott deinen Töpfer sein und lass ihn machen. Halt ihm dein Leben hin, dass er es formen kann. Und weißt du, er wird es füllen mit exklusivem Inhalt. Er wird dein Gefäß mit dem Heiligen Geist füllen, damit alle, denen es sozusagen in die Hand kommt, etwas daraus verspüren, was ihnen gut tut. Gottes Inhalte in deinem Gefäß tun den Menschen gut. Dein Gefäß und der göttliche geistliche Inhalt, sie sollen etwas sein, was den Meister ehrt. Es ist immer so, jedes Gefäß zeigt auf seinen Macher hin. Im Moment laufen doch so Artikel über den Nachmittagskaffeetisch. Da steht immer ein Wort drauf. Ernst, diese Marke, da muss man haben. Ist ein Meisterwerk. Ein schönes und vollkommenes Gefäß zieht auch Blicke auf sich. Sollen sie auch. Und viele wollen auch so eins haben. Und lebendiger Glaube ist so ein Blickfänger. Zeigt auf Gott hin. Lebendiger Glaube wirkt anziehend. Das Gefäß lebendigen Glaubens und sein Inhalt, sie stammen aus Gottes Werkstatt. Wenn du dich als solches Gefäß verstehst, dann kannst du auch aus vollem Herzen sagen: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Psalm 139. Halt du dich einfach daran fest, du bist Gottes Werk. Er hat dich gewollt, er hat dich geformt, er hat dich bestimmt und er hat dich gefüllt mit seinem Inhalt. Wie hat es doch schon Jesaja betont: Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Und wir alle sind deiner Hände Werk. Was brauchen wir mehr? Amen. Wir wollen eine kurze Pause einhalten und dann will ich mit Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, hier stehe ich, hier bin ich als Gefäß aus deiner Hand. Ein Gefäß, an dem du oft hast arbeiten müssen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke dir für jedes, das heute hier ist, für jedes, das zu Hause am Bildschirm sitzt. Jedes ist wunderbar gemacht und dazu berufen, göttliche Inhalte weiterzutragen. Danke, Vater. Amen.